Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Das Jahr 2021, es ist ein paar Stunden jung und es soll zum Festjahr für jüdisches Leben in Deutschland werden. Denn vor 1700 Jahren gab es den ersten Beleg für jüdisches Leben in dem Gebiet, das heute Deutschland heißt, den ersten Beleg, der uns heute noch erhalten ist. Kaiser Konstantin schrieb der Stadt Köln, dass sie Juden in den Stadtrat berufen darf. Die jüdische Geschichte in Köln, sie ist typisch für die jüdische Geschichte in Deutschland insgesamt. Es gab Blütezeiten, aber es gab auch blutige Massenmorde an Juden. Christiane Twiehaus leitet das jüdische Museum im Kölner Mikvah, im Museum im Quartier. Frau Twiehaus, ich würde mir gerne mit Ihnen das Edikt des Kaisers Konstantin mal näher anschauen. Es stammt vom 11. Dezember 321. Was genau hat es damit auf sich?
Das Dokument von Kaiser Konstantin ist ein Antwortschreiben an die Stadt Köln. Und die Frage selber ist leider nicht überliefert, aber eben Konstantins Antwort, das ist dieses berühmte Dekret von 321, und er schreibt darin, dass auch Juden in den Kölner Stadtrat berufen werden dürfen. So. Das bedeutet einmal, dass es vorher anders war und dass es jetzt möglich ist. Man muss auch dazu sagen, dass es dieses Antwortschreiben auch gleichzeitig einen Gesetzescharakter hatte und für das ganze römische Westliche Reich galt, also nicht nur für Köln. Es war von Kaiser Konstantin als reichsweit eben deklariert worden.
So. Das klingt jetzt aber so, dass dieses Schreiben eigentlich voraussetzt, es gibt Juden in Köln und wahrscheinlich muss es sie auch schon vorher gegeben haben. Wenn es reichsweit gilt, klingt das auch ein bisschen so, als ob es die in mehreren Städten als in Köln gegeben hat.
Ganz genau. Wir können auf dieser Lage annehmen, dass es eine jüdische Gemeinde gibt, beziehungsweise dass es Jüdinnen und Juden in Köln gibt. Wir können leider nicht sagen, wie groß diese Gemeinde war, wo sie ihren Platz in Köln hat und wie lange sie eigentlich existiert hatte. Sie sprachen den reichsweiten Charakter an und sie sprachen auch an, dass man daraus auch sehen kann, dass es vermutlich in anderen Städten bereits Jüdinnen und Juden gab. Und das ist durchaus anzunehmen, dass eben in allen größeren Städten auch jüdische Niederlassungen da waren.
Wenn man von heute aus auf jüdische Geschichte in Deutschland guckt, dann interessiert ja zum einen, wo kommen die Diskriminierungen her, wo kommt der Antisemitismus her, dann interessiert auch das blühende jüdische Leben zum Teil. Was war eine Zeit, wo es so richtig gut in Köln funktioniert hat zwischen christlichen Bürgern und jüdischen Bürgern?
Wir sind ja noch als Museum, wir sind ja gleichzeitig damit auch Forschungsinstitut noch in der Recherche drin. Aber was sich abzeichnet, ist, dass besonders das 13. Jahrhundert uns gut dienen kann als Beispiel, dass es eine Zeit lang gut funktioniert hat. Das lässt sich an verschiedenen Sachen festmachen. Einmal gibt es von jüdischer Seite Zeugnisse davon, aber auch von christlicher Seite. Zum Beispiel wäre ein Zeugnis eine wunderbare Handschrift, die wir vor ein paar Jahren erworben haben, der Amsterdam Machzor. Und das ist eine Monumentalhandschrift. Der Machzor ist ein Gebetbuch für die jüdischen Feiertage und wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Köln erstellt. Und sowas überhaupt möglich zu machen, das sind 331 Blättern, reich illuminiert, setzt ja auch voraus, dass es eine wie geartete Situation gab, die das überhaupt möglich hat machen lassen.
Das heißt, wenn es so prachtvolle Bücher gibt, muss es auch gut funktioniert haben zwischen Christen und Juden?
Ich denke mal, es gab einfach eine stabile Situation einfach. Was noch dazu zählt ist, und das haben wir für viele andere Städte im mittelalterlichen Reich auch, dass die Dombauhütten in den Kathedralstädten sich durchaus an dem Bau der Synagogen und Mikwen beteiligt haben. Und wir können das für uns auch annehmen und vor allem auch für die Mikwe, durch die Kapitelle und auch durch die wunderbare Bima, die im 13. Jahrhundert erneuert worden ist. Die Bima ist das zentrale Lesepult in der Synagoge, wo die wöchentliche Tora-Lesung stattfindet.
Und die Mikwe ist das jüdische Ritualbad. Im Mittelalter hat auch eine große Pandemie Europa heimgesucht, die Pest. Es gab damals auch Verschwörungstheorien, Juden sollten an der Pest schuld sein. Wie schlug sich das in Köln nieder?
Da ist Köln wieder ein Beispiel, wie es eigentlich über ganz Europa sich entlud. Die sogenannten Pestpogrome im Zuge der Ausbreitung der Pest schlugen sich in ganz Europa nieder. Es ging wie eine Welle über den europäischen Kontinent. Und diese Pestpogrome erreichten 1349 auch die Stadt Köln und das jüdische Viertel, wo es im August zu massiven Übergriffen, zu Zerstörungen und zu Mord kam. Also was wir durch die Überlieferung des Historischen Stadtarchivs hier in Köln haben, ist auch, dass man sich im Nachgang zu diesem Pogrom, dass sich Erzbischof von Stadt Köln zum Beispiel darüber geeinigt haben, was mit dem verbliebenen Judengut, hieß das, also den Gütern der Jüdinnen und Juden, passieren soll. Und man einigte sich auf eine Teilung. Und von jüdischer Seite muss man sagen, 1349 muss eine so furchtbare Katastrophe gewesen sein, auch im jüdischen Gedächtnis, dass wir für Köln, in anderen Städten ist es anders, keine Verarbeitung im schriftlichen Sinne zum Beispiel haben, wie wir das für 1096 haben, während des ersten Kreuzzugspogrom. Die Übergriffe sind im jüdischen Schrifttum niedergelegt worden als hebräische Berichte. Wir haben das für 1349 nicht.
Das heißt, es steht zu vermuten, dass das Pogrom dann so extrem war, dass keiner mehr was aufschreiben konnte.
Dass man einfach auch, dass die Verbliebenen, dass die Überlebenden erstmal sich wieder situieren mussten und wieder anfangen mussten mit einem und deshalb.
Man sagt, dass die jüdischen Gemeinden in Deutschland sich eigentlich nach diesen Pestpogromen nicht mehr richtig erholt haben, dass sie nie wieder so blühend waren wie vorher. Trifft das auch auf Köln zu?
Wir können das einmal an der Bewohnerzahl festmachen. Wir sehen, dass vor dem Pogrom mehr Juden im Viertel gewohnt haben als später, dass das Viertel eigentlich nie wieder so groß wurde, wie es einmal war. Es gab auch bauliche Veränderungen auf dem Platz selber. Wir haben so eine Lücke zwischen 1349, dem Pogrom, und der Wiederansiedlung in den 1370er Jahren. In den frühen 1370er Jahren zum Beispiel entsteht der Rathausplatz, wie wir ihn heute kennen auch. Und es ist eine viel kleinere Gemeinde, die ja auch nur noch 70 Jahre dann wirklich in Köln siedelt, weil 1424 erfolgt dann die endgültige Ausweisung aus diesen Vierteln aus der Stadt Köln.
Was sagt uns das für das Zusammenleben? Dass es doch ein prekäres Zusammenleben war, wenn man die Juden dann auch nach Belieben zum Sündenbock machen konnte, rauswerfen konnte?
Es war ein Zusammenleben, das natürlich unter bestimmten Voraussetzungen nur stattfinden konnte. Das heißt, der Erzbischof und die Stadt Köln haben ja Schutzbriefe erlassen, Urkunden, dass die Ansiedlung möglich gemacht haben, für die wurde ja auch Geld bezahlt. Sie mussten praktisch das erkaufen, die Ansiedlung. Man war trotz diesem dichten Zusammenwohnen natürlich vor Übergriffen nicht gefeit. Und das zeigt uns die Geschichte. Das zeigen uns die Übergriffe 1096 während des ersten Kreuzzugspogroms. Das zeigen uns die Pestpogrome. Es gab zwischendurch auch immer wieder Übergriffe. Also es war ein Zusammenleben, das auch immer wieder einen Umschwung erfahren hat, beziehungsweise einen Eingriff, der zum Teil früher sich schon angekündigt hatte. Also die Pestpogrome beispielsweise waren ja ein europäisches Phänomen. Man wusste bereits vorher, was passiert. Aber es kam auch zu spontanen Übergriffen.
Wenn wir einen Strich unter die jüdische Geschichte in Köln machen, eine glückliche Geschichte, eine unglückliche Geschichte?
Es ist eine Geschichte, die sehr vielfältig ist, die von absoluten Katastrophen gekennzeichnet ist, die ja schon vor 1000 Jahren angefangen haben, die aber auch vom Bestreben im 19. Jahrhundert vor allem von Gleichberechtigung gezeichnet ist, die auch vom Zusammenleben berichtet, von den verschiedenen Aspekten des Zusammenlebens, von Beteiligung, von Inklusion, von Exklusion. Es ist sehr beispielhaft für die deutsch-jüdische Geschichte.
Die Judaistin Christiane Twiehaus vom Kölner Mikvah, dem Museum im Quartier. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In vielen Regionen soll es zu 1700 Jahren jüdisches Leben, Vorträge, Ausstellungen und auch Diskussionen geben. Aber wegen der Corona-Pandemie, vor der Sendung aufgezeichnet, in vielen Regionen in Deutschland soll es zu 1700 Jahren jüdisches Leben, Vorträge, Ausstellungen und auch Diskussionen geben. Aber wegen der Corona-Pandemie sind viele Termine noch nicht bekannt oder sie sind ziemlich wackelig. Auf jeden Fall soll es im Februar einen Festakt geben. Wir halten Sie auf dem Laufenden bei Deutschlandfunk Kultur.